Wir wollen, dass unser Bier daheim getrunken wird. Wir machen ein frisches Produkt. Es ist, Bier hat einfach, je frischer, desto besser ist es, ist er so. Und ja, wo wollen wir es frischer verkaufen? Wir direkt um einen Umkreis von der Brauerei. Und haben uns eigentlich da ein bisschen, sag ich jetzt mal, geöffnet. Mit dem Ganzen, mit unserer Denkensweise, mit unserem Vertriebsschema, und auch mit den Biere, die wir machen.
Weitblick. Der O&K-Podcast für Wirtschaft und Wandel mit Thomas Oberhuber.
So, heute ein spannender Gast bei mir beim Podcast der O&K-Kommunikation, Weitblick, der Podcast für Wirtschaft und Wandel. Und ganz spannend, das erste Geräusch, das wird es auch nicht wahnsinnig oft geben, ich darf es aber jetzt hier machen, das war das Geräusch einer geöffneten Bierflasche. Und mein Gast kann jetzt, glaube ich, auch öffnen. Macht den Dosentisch. Und damit kann ich ihn auch jetzt schon vorstellen. Wir haben bei uns den Christoph Bichler, den Mastermind hinter der Firma Birol. Christoph, herzlich willkommen. Dass ich mich noch mal ganz kurz vorstellen darf. Mein Name ist Thomas Oberhuber. Ich bin Geschäftsführer der O&K-Kommunikation und freue mich wirklich, hier immer wieder verschiedenste Persönlichkeiten der Wirtschaft begrüßen zu dürfen, die spannend sind, die Haltung haben, die eine Vision haben und Tatkraft und damit Unternehmen prägen. Und heute, wie schon gesagt, Christoph Bichler bei mir. Servus, Christoph.
Servus, Thomas. Dankeschön.
Christoph ist der kreative Kopf hinter Birol, gleich in der Nachbarschaft bei uns in der Schwoich, einer der innovativsten Kraftbier-Pioniere Österreichs. Aber wir kommen vielleicht später dann noch drauf, nicht mehr nur Kraftbier-Pionier. Und nach einer prägenden Zeit in den USA ist er irgendwie heimgekommen und hat da was mitgebracht. Und vielleicht, Christoph, kannst du uns diesen Weg von den USA zu uns erklären, aber vielleicht kurz nach dem Anstoß noch.
Genau, sagen wir zuerst Prost.
Prost.
Ja, also mein Weg ist nicht der klassische Weg, sage ich jetzt mal, zum Bierbrauen. Ich bin ursprünglich Ausbildung in der Gastro gemacht. Ich bin aufgewachsen in der Gastronomie und aufgewachsen in der Gasthausbrauerei. Mein Vater hat schon vor 21 Jahren angefangen, in Schwuchen unter dem Namen Stöffelbräu Bier zu machen. Bin also aufgewachsen, oder mehr oder weniger, ich war 14, wo er die Brauerei gestartet hat, oder 13, also genau im richtigen Alter. Und hab danach meine Ausbildung in der Gastro gemacht, eigentlich auch durch das, weil er halt einfach eher mit der Gasthausbrauerei angefangen hat und dachte, das probiere ich. Und hab aber dann damals schon gemerkt, okay, Gastro im klassischen Sinn, aktiv in der Gastro da arbeiten, war nicht so meins. Ich will was anderes machen und hab dann eigentlich die Chance gehabt, nach meiner Ausbildung, nach der Tourismusschule in die USA zu gehen für ein Jahr und hab da drüben dann für mich so richtig Bier erst entdeckt. Ich muss jetzt auch sagen, ich bin umgeflogen mit der Meinung, okay, aus Österreicher oder aus dem Alpenraum weiß man, was gutes Bier ist. Und hat man drüben nachher, ich war Gott sei Dank schon 21, hat man drüben nachher einfach Importbier gekauft. Sei es ein Stiegl, sei es ein Franziskaner, wie auch immer. Und ja, dann bin ich was Besseren belehrt worden. Wir haben so einen Stammbeisel gehabt. Der hat dann gesagt, du schau her, warum kaufst du nicht mehr Biere aus Übersee? Wir haben volle gute amerikanische Biere da. Und ja, da war es noch so, dass man dass man das extrem taugt hat, weil ich gesagt habe, nein, das kann es nicht sein. Also die großen Marken, die man kennt, Budweiser, Miller und wie auch immer, das habe ich probiert, das war nicht so meins, das war mir zu wasserig. Und bin noch eigentlich auf Biere gekommen, die ich so nicht kennt habe. Das hat es bei uns einfach nicht gegeben zu dem Zeitpunkt, was damals da drüben einfach eine Riesenbewegung bereits war. Komme jetzt von den Titel Craft Beer betiteln drüben. Bei uns leider nicht so, aber da komme ich noch vielleicht auch später nochmal dazu. Und ja, hat mich inspiriert. Bin heimgekommen, bin geflohen von meinem Wehrdienst, hab den dann nachholen müssen, hab mich dann geholt und war damals beim Samariterbund als Zivi im Rettungswagen, hab einfach dementsprechend Nachtschichten gehabt und viel Zeit und hab zu meinem Vater gesagt, du zeig mir das, wie das geht mit dem Brauen, ich hilf dir einfach ein bisschen, ohne Hintergedanken. Ja, und dann bin ich halt extrem in das Thema reingekriegt, weil mir hat's taugt, es ist nach wie vor eigentlich das, was ich am liebsten mache, es ist für mich ein unendliches Thema. Und nach so anderthalb Jahren, zwei Jahren, sage ich mal, im experimentellen, oder nicht experimentellen, aber im Hobbybereich, wo ich einfach einen Vater geholfen habe, gesagt, okay, nein, das wäre es eigentlich. Das ist genau das, was ich suche, das, was ich machen will. Und ja, damals noch, das war 2014, haben wir Birol gegründet. Ich wollte da unbedingt was Eigenes machen. Ich wollte jetzt nicht einfach von meinem Vater Steffelbräu weitermachen. Steffelbräu hat quasi diesen Stempel Gasthausbrauerei gehabt. Und ich wollte einfach von der Gasthausbrauerei hin zu einer Produktionsbrauerei mit, klar, angeschlossenem Lokal und so weiter mittlerweile, aber einfach hin zu einem Vertrieb, zu einem lokalen Vertrieb, regionalen Vertrieb und einfach Biere herzuhaben, die es so bei uns einfach nicht gegeben hat zu dem Zeitpunkt.
In den USA gibt es das Wort Craft Beer. Mhm. Bei uns ist es schwieriger. Ich als klassischer helles Trinker oder Weißbiertrinker tue mir immer noch schwer. Mhm. Was heißt ein Craft Beer eigentlich?
Also wenn ich es jetzt wortwörtlich aus den USA übernehme, oder diesen, es ist in den USA ein geschützter Begriff, so wie jetzt zum Beispiel in Italien der Parmesan regional geschützt ist. Das ist offizielle Eiterung. Das heißt, man darf, man muss eine Familien- oder privat geführte Brauerei sein, also kein Konzernbier. Man muss nach bestem Wissen und Gewissen brauen. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und man darf eine gewisse Größe nicht überschreiten. Jetzt sind wir natürlich in den USA in andere Größendimensionen wie bei uns. Das heißt, wenn ich diese Definitionen nehme, ist ein Stiegelbier ein Craftbier. Weil die fallen in die Größe ein, die in den USA noch gültig gilt als Craftbeer und sie sind familiengeführt und so weiter. Und das war einfach so ein bisschen das, was mir gefallen hat, einfach dieses Weg vom Konzern. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ein Bier, wie bei uns natürlich viel mit IPAs, Pale Ales und so weiter, Bierstile, die einfach vielleicht ein bisschen unbekannter sind bei uns, sage ich jetzt einmal. Das hat jetzt nichts mit Craftbeer zu tun. Es ist genauso hell als ein Craftbeer. Es ist genauso, sei es unsere anderen Kollegen in Tirol, was wir haben, der Zillerteuer, der Starkenberger, der Hurwabrei und so weiter, die machen... In Amerika waren das genauso Craft-Brauereien. Bei uns ist dieser Begriff aber weder definiert noch irgendwo niedergeschrieben. Und durch das assoziiert man das eigentlich mittlerweile über so Brauereien, wie es wir auch sind, sage ich jetzt mal, mit ein bisschen einem kreativeren Ansatz oder ein bisschen einem moderneren Ansatz, dass das automatisch immer Craft-Beer ist. Aber genauso ein gutes Weißbier oder ein gutes Helles ist auch Craft-Beer.
Gut. Erstes Rätsel für einen Thomas Oberhäuber jetzt gelöst. Das hat nichts mit dem Geschmack, sondern eigentlich mit der Größe der Brauerei zu tun, dass man nicht in irgendeinem konzernalen Denken hängt, sondern genau. Frei denken kann.
Genau. Es ist, und es ist ein bisschen Philosophie-Sache, glaube ich. Also das, und wie gesagt, bei uns, wir betiteln es uns auch nicht immer so. Also wir haben uns eigentlich ein bisschen von dem entfernt, weil es einfach kein Begriff ist, der irgendwo niedergeschrieben ist, mit dem man wirklich was anfangen kann. Also wir benennen es eine Brauerei wie jede andere auch.
Spannend wäre für mich auch die Gründung 2014. Da hat es sicher Milestones gegeben, vielleicht einmal schwierigere Phasen. Wir haben dann ein Taproom irgendwann. Jetzt gibt es einen Biergarten, das ist neben deiner Produktionsstätte ja ein wichtiger Platz für euch, für dich, deine Familie, deine Mitarbeiter ist. Vielleicht kannst du uns ein bisschen diesen Weg von 2014 bis heute skizzieren.
Ja, angefangen haben wir einfach viel in dieser Richtung, wenn man es bei uns als Craft Beer bezeichnet, also mit sehr hopfige Biere, IPAs, Pale Ales, wenn ich mir jetzt wieder wiederholen darf, weil wir einfach gesehen haben, okay, es bringt uns jetzt relativ wenig zum Starten mit einem hellen und einem Weißbier in die Breite zu gehen, weil dieser Markt einfach sehr gesättigt ist bei uns. Es ist, man hat eine gewisse Markentreue bei uns als Biertrinker, es ist einfach so. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen was machen, was sonst keiner macht, weil sonst haben wir kein USP. Und im Prinzip, das ist genau das, was wir wollen und was wir brauchen. Und das war eigentlich so die Gründungsphase. Danach ist es weitergegangen. Wir haben nachher eigentlich Importeure gefunden und so weiter, weil wir auch gemerkt haben, wieder in dem Bereich, diese Welt, in der wir uns bewegen, ist speziell im Ausland teilweise ein paar Jahre voraus im Vergleich zu dem, wo wir in Österreich, also wenn wir in Österreich auch Bier sehen und die Bierkultur haben, sind meistens Länder, die einfach auch weniger Biertradition haben wie wir. Das haben. Sei es jetzt Italien, Frankreich in unserem Fall, sind unsere Hauptexportländer nach wie vor. Und das waren natürlich damals riesige Milestones, wenn du da vor allem einen Importeur in Italien hast und auf Bierfestivals nach Rom fahren darfst, wo du deine Produkte präsentieren kannst. Und dann haben wir aber schon gemerkt, ja, alles cool und gut und recht, aber uns fehlt ein bisschen die Homebase. Wir brauchen ein bisschen das, wo wir daheim einfach herzahlen können, okay, was machen wir? Das ist im klassischen Fall ein Showroom. Und dann ist damals von meiner Schwester der Taproom entstanden. Da haben wir uns zusammengerufen. Es war mehr oder weniger eine relativ schnelle Entscheidung innerhalb von einer Woche. Sie war damals noch auf Saison in St. Anton, glaube ich. Und gesagt, du möchtest nicht was machen auch in Schwoich. Das Lokal steht leer, also quasi die Gasthausbar, das Gasthaus von der Gasthausbrauerei ist zu dem Zeitpunkt leer gestanden. Und machen wir was Cooles. Und ja, dann ist der Taproom entstanden. Mittlerweile, sage ich jetzt mal, glaube ich, kennt man es in der Region. Einfach Fine Dining trifft auf Bier. Das war uns halt einfach auch wichtig, dass einfach herzusagen, okay, zum richtig guten Essen kann man genauso eine Auswahl an Biere bringen. Und Wein genauso, aber sowohl als auch, sage ich jetzt mal. Und da ist ein Taproom entstanden. Und das war für uns schon der erste Punkt, wo wir gemerkt haben, okay, ist cool, wenn wir was haben, wo wir einfach daheim stärker sind. Und dann haben wir uns im Laufe der letzten Jahre ganz stark auch auf die Region fokussiert, weil wir einfach, wir haben eine neue Brauerei gebaut, wir haben ein paar mehr Möglichkeiten, mehr Kapazitäten und einfach gesagt, okay, wir wollen eigentlich Export, ist gut und recht, aber das soll das i-Tüpfelchen sein, sag ich jetzt einmal. Unser Geschäft oder unser, wir wollen, dass unser Bier daheim getrunken wird. Wir machen ein frisches Produkt. Es ist, Bier hat einfach, je frischer, desto besser ist es so. Und ja, wo wir es frischer verkaufen, wird direkt um den Umkreis von der Brauerei. Und haben uns eigentlich da ein bisschen, sag ich jetzt mal, geöffnet mit dem Ganzen, mit unserer Denkensweise, mit unserem Vertriebsschema und auch mit den Biere, die wir machen. Und letztes Jahr war noch final eigentlich, dass wir das Helle in den Markt gebracht haben oder entwickelt haben, wo wir jetzt einfach auch das erste Mal Mehrwegflaschen machen, wo wir einfach in der Region vertreiben, was wir nur direkt machen, nur direkt mit Partnern, mit denen wir einfach ja nicht nur eine klassische Vertriebspartnerschaft haben, sondern teilweise schon eine Freundschaft haben. Und das war eigentlich so ein bisschen der nächste Punkt, wo wir gesagt haben, okay, mittlerweile haben wir auch ein saugutes Weißbier, darf ich jetzt so sagen, nur im Fass. Also man muss momentan nur zu uns im Biergarten kommen jetzt sind, oder auf die Almaffe, beziehungsweise auch für andere Kunden haben es nur vom Fassl. Das ist das Nächste, was in die Flasche kommen wird. Weil man einfach schon auch sehen, okay, es gibt eine gewisse Biertrinkkultur bei uns und wir können das neben dem Brecheisen einfach mit unseren IPAs drüber fahren. Unser Kerngeschäft ist nach wie vor, sind nach wie vor IPAs, werden es auch immer bleiben, weil das ist sicher unser Steckenpferd. Aber wir haben einfach gesagt, in der Region, für die Region, wollen wir nur zusätzlich sowas wie Helles machen. Und ja, und der letzte Schritt war jetzt eigentlich so der Biergarten, den wir jetzt dieses Jahr mit Ostern das erste Mal selbst eröffnet haben. Letztes Jahr haben wir so einen Testversuch gemacht mit Verpachten. Und dieses Jahr haben wir noch selber eröffnet und sind da auch sehr, sehr happy. Einfach, wir haben ein Gastro-Konzept, das sehr simpel ist, sehr einfach ist. Es gibt eine Selbstbedienung, also wir bedienen nicht. Wir haben eine einfache Speisekarten, aber sehr gute Speisekarten und schauen einfach da, dass wir sehr, sehr so regional wie möglich arbeiten, so wie wir es einfach selber auch haben wollen. Also wir kennen unsere Fleischlieferanten in dem Fall nicht nur, dass wir wissen, okay, das ist jetzt irgendein österreichisches Fleisch, sondern das kommt in dem Fall aus Oberndorf bei uns, das ganze Schweinefleisch. Das Rind kommt vom Edenhauser Metzger. Also wir haben wirklich unser Netzwerk jetzt aufgebaut und auch zum Teil genutzt, was wir vorher schon gehabt haben, um das in der Gastro-Konzept jetzt nur mal ein bisschen definierter einzupacken. Und haben einfach schon einmal mehr das Thema, speziell mit dem Thema Biergarten im Sommer, wo du sagst, okay, das ist halt wirklich dann der absolute Showroom für uns, was wir haben wollen. Ja.
Das klingt sehr spannend. Ich muss ja für die klassischen Biertrinker oder eventuell Weintrinker manchmal was übersetzen und unter anderem auch für mich. Du hast jetzt mehrfach IPA und Draft erwähnt. Mhm. Kurzer Ausflug, was ist was?
Also ein IPA ist eine Bierstilistik. Wie ein Pils, wie ein Helles, wie ein Weißbier. Einfach eine Bierkategorie. Und steht für India Pale Ale. Da gibt es jetzt eine kurze, ich probiere es so kurz wie möglich zu halten, diese Geschichte, aber ist eigentlich ein ganz alter Bierstil, 18. Jahrhundert irgendwann, England, Kolonialzeit. Die Armee oder die Soldaten in Übersee haben Bier gebraucht. Und es gibt zwei ganz einfache Haltbarmacher im Bier. Das ist einmal der Hopfen und einmal der Alkohol. Und dann haben sie in England gesagt, okay, seid ihr nicht blöd, machen wir einfach ein bisschen ein stärkeres Bier, hauen ein bisschen mehr Hopfen dazu, schicken das noch zu unseren Kolonien, nach Indien in dem Fall. Und die Idee war gewesen, Indien das wieder aufzuwässern, dass ein klassisches Pale Ale entsteht, was noch ein bisschen älterer Bierstil ist. Und ja, nie passiert. Das ist so die Entstehensgeschichte vom Indian Pale Ale. So gekommen und sie haben es dann so getrunken, wie es war. Ist jetzt weit weg von dem, was wir heutzutage als Indian Pale Ale sehen, aber es ist einfach, es geht um das. Wir haben ein sehr hopfenbetontes Bier, wo wir einfach mit sehr viel Aromatik vom Hopfen spülen. Das geht jetzt von bis. Also wir haben Hopfen, die können sehr in die fruchtige Richtung gehen. Muss jetzt da gleich ein bisschen wegnehmen, muss, ist ein Klischee, das uns irgendwo nachhängt. Wir machen Mango-Bier, das haben wir sehr oft. Und in unserem Bier ist kein Mango drin, in unserem Bier ist kein Aroma drin. Das ist wirklich nur Hopfen, was man da schmeckt. Und speziell bei der bekanntesten Sorten, beim Padawan. Und ja, das ist so also ein bisschen die Geschichte zum IPA. Und wir spielen einfach da mal sehr viel mit der Aromatik, weil wir finden es sehr spannend. Wir machen jetzt nicht das Bier, wo ich sage, da kaufe ich mir jetzt meine 5 Kisten auf Rabatt, weil es der Handel gerade relativ günstig verkauft, sondern wir sind das Genussprodukt dazu. Also ich sage einfach am Abend eine Dose, eine Flasche teilen, allein trinken, wie auch immer. Wir sind jetzt nicht die, wir produzieren kein Mittel zum Zweck. sondern wir produzieren ein Genussprodukt.
Kleiner Abstecher in die Seite. Wir haben vorher gerade gesprochen über die Rabatttheorien, die sowohl in Gastronomie als auch im Handel gerade laufen, über 4+1 und was es da alles gibt oder 1+1 zum Teil. Ihr, da wärt euch mit eurem Konzept sehr gut gegen solche Aktionen, oder?
Ja, schon. Also wir probieren es zumindest. Und also wir fahren dort eigentlich nirgends mit. Natürlich, wenn wir jetzt, wir haben auch Handelslistungen bei uns. Also wir sind in größeren Handelsketten bei uns genauso drinnen. Wenn da Aktion gefahren wird, sind wir auch nicht ausgenommen. Sind unsere Produkte genauso mit dabei. Aber wir probieren uns schon einfach mit dem eher hochpreisigen Biersegment im Handel zu bewegen, speziell. Und durch das ist das für uns eigentlich, ja, passt es. Und wir probieren es jetzt zum Beispiel so mit dem Hellen. Das Helle ist einfach, jeder weiß auf dem Schlag, was kostet eine Kiste Bier. Und es wird ja nur noch eine Fraktion gekauft. Es gibt dann quasi einen sogenannten Courantpreis, aber das ist maximal nur eine Empfehlung. Für den kauft keiner mehr ein. Es ist einfach so, wenn du die Menge nur schaust, was egal über welches Geschäft, über den Decken gehen, über den Tresen gehen, wenn einfach Aktion ist im Vergleich zu den anderen 3 Wochen dazwischen, es ist einfach der Löwenanteil. Und wir machen das halt in dem, dass wir sagen, okay, unser Helles gibt es nur auf der Rampe, unser Helles gibt es nur im direkten Vertrieb an die Gastro und einfach mit ausgewählten Einzelhändlern bei uns in der Region. Und durch das schalten wir auch ein bisschen einen Zwischenhandel bei dem Thema aus und können halt da einfach, ja, wir wollen da nicht mitkämpfen, sagen wir mal so. Also wir können keine Kisten für 14 Euro oder wo wir immer momentan im Aktionsrabatt umgehen bei den ganz Großen. Glaube ich, versteht auch jeder, der uns kennt. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hat Bier den Stempel drauf. Und das ist natürlich, das ist ein Preis, den haben wir vor 10 Jahren schon gehabt. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist einfach, weil halt die Großen immer größer geworden sind, drucken die Preise dermaßen runter, dass halt einfach der Mittelstand speziell sehr drunter leidet. Ich zähle mich jetzt selber nicht als Mittelstand, weil wir da ein bisschen teilweise unterm Radar schwimmen und teilweise einfach mit unseren Biere so speziell sind, dass wir da ausgenommen sind. Aber das ist natürlich schon heftig, speziell für den Mittelstand. Und da bin ich gespannt. Also es gibt bei einem Bier keine Wertigkeit mehr. Das ist halt einfach da, es gibt, keine Ahnung, genug andere Sachen im Markt, die getränkemäßig, die viel deutlich teurer sind. Diverse Energy Drinks, sage ich jetzt einmal. Und da spielt es keine Rolle. Und ist aber im Prinzip im Vergleich zu Bier was relativ Simples, weil Bier ist doch ein sehr handwerkliches Produkt, wo zwar auch nur 4 Rohstoffe innen hängen, aber viel Handwerk, viel Zeit, Reifezeit, Lagerzeit und so weiter, viel Know-how. Und ja, ein Energy Drink, kaufe ich mir ein Grundkonzentrat, mische das aus und kann es für einen doppelten Preis verkaufen und das kann es halt nicht sein. Und da wollen wir halt auch ein bisschen dagegen kämpfen.
Sehr interessant. Wir haben ja lange Jahre und viel und oft Flugblätter gestaltet für große Handelsketten. Mhm. Und das ist so eine alte Regel, die mir mein Vater mitgegeben hat. Es gehört was Schweiners fahren auf, ein Christen Bier muss auf und die Aktion muss passen. Das ist also nicht ganz neu, nur die Ausformung und die Häufigkeit ist wesentlich mehr geworden.
Genau, die Frequenz ist extrem geworden. Ja. Also das ist einfach mittlerweile, es gibt keine Woche mehr. Sie tauschen sich untereinander im Prinzip an. Und es gibt keine Woche mehr, wo keine Aktion ist.
Schauen wir, wie das weitergeht. Jetzt eine Frage, eurer Produktionsstätte, ihr habt ja expandiert, ihr seid größer geworden, nochmal professioneller geworden. Trotzdem diese Menge an Biersorten, die ihr macht, das ist ja sehr viel, sehr kleinteilige Arbeit für kleine Chargen eigentlich, weil sonst kannst du ja nicht diese große Menge machen und dann weiß ich, ihr habt eine Molke-Biere entwickelt. Ihr habt verschiedene andere Experimente auch gemacht. Das kostet ja alles auch Zeit, Energie und damit auch ein bisschen Geld. Diese Spagat zwischen, ich muss jetzt mal Produkte in Serie und in einer Menge bringen, dass ich sage, das rentiert sich für Kleinserien oder Serienproduktion. Mhm. Zudem, ich bin so innovativ. Schmaler Grat oder ganz einfach?
Das ist eine gute Frage. Schmaler Grat würde ich jetzt nicht sagen. Es ist auch nicht einfach, aber es ist ein Teil von unserem Geschäftsmodell, sage ich jetzt einmal. Das heißt, wir merken es am meisten bei uns im Webshop. Also wir haben einen relativ starken Webshop für Brauerei in Österreich und sobald wir ein neues Bier launchen, sehen wir im Prinzip, funktioniert der Webshop, also sehen wir einfach, Webshop geht nach oben und das ist einfach ein Teil von unserer Philosophie. Das heißt, die Leute warten nur drauf. Wir haben quasi sowas wie Sammler, die auf die neuesten Biere warten, die wir bringen und das ist halt genauso der das ein Teil vom, oder ja, ein großer Teil sogar vom Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir skalieren, müssen wir gewisse Sachen einfach mehrer machen, speziell so wie das Helle, ist einfach eher ein, unter Anführungszeichen, Massenprodukt, wo wir einfach mehr in Serie gehen. Da haben wir jetzt einfach eine schöne Lösung gefunden für uns. Wir brauchen das in Schwoich, wir haben eine Kooperation in dem Fall mit der Huber Brauerei in St. Johann, die führen das für uns in Mehrwegflaschen an. Und das ist halt so, so probieren wir uns halt irgendwie da so durchzuschiffen. Jetzt haben wir das ganz Neueste, was wir jetzt ausgebracht haben, nennt sich The Lab. Das ist im Prinzip wirklich für uns selber eine Forschungsplattform fast schon, wo man wirklich jedes Monat, also wir haben ein Abo-Modell, um das Ganze immer aufgebaut. Das heißt, man kann das nur im Internet als Abo abschließen und kriegt dann 6-mal im Jahr einfach eine Box zugeschickt, wo 4 bis 6 immer neue Biere drinnen sind. Das ist sehr kleinteilig dann. Aber auf der anderen Seite, wir eignen uns extrem viel Wissen nur über das, weil wir halt einfach es viel experimentieren. Also zum Beispiel in der jetzigen Box war ein Bier drinnen, das ist, haben wir gemeinsam mit Dappers Atelier entwickelt aus Kufstein, wo wir einfach Gin als Inspiration genommen haben und das Ganze in ein Bier backtelt haben. Wir haben ein Bier dabei, das ist einfach ein klassisches Brown Ale, das ist eigentlich auch ein alter britischer Bierstil. Und wir haben aber noch genauso ein Pils in der Kellerpils und wie auch immer. Um einfach für uns auch da weiterzukommen, okay, was funktioniert wir? Wie können wir unseren Prozess nur besser machen? Also, es geht nicht das andere und es geht nicht das eine ohne das andere, sagen wir mal so. Also, wir brauchen Boards.
Mhm. Jetzt habe ich für mich da so ein Stichwort notiert. Regionalität trifft Kreislaufwirtschaft. Du hast vorher gerade über euren Biergarten gesprochen mit euren Lebensmittelproduzenten, die ihr da habt. Jetzt hat ja jeder von uns vermutlich irgendwann irgendwo mit einem Brauer gesprochen, der gesagt hat, ja, die konstante Qualität vom Hopfen ist es und dass du immer die eigene Gerste hast, die richtige, und dass das Wasser passt. Und da brauchst du ja ein Braumeisterstudium. Und da weiß man, das ist so schwierig, wie es eigentlich ein Apothekerstudium oder ein Biologie- oder Chemiestudium ist. Mhm. Wie schafft ihr, dass ihr diese konstanten Qualitäten daher bekommt, weil euer Bier ja konstant immer gleich gut schmeckt?
Ja, wir haben ein Braumeister gestellt.
Aber auch die kleinen, diese doch kleineren Chargen als das größere Brauunternehmen.
Ja, wir sind ein sehr kleines Team, sage ich jetzt mal, in der Produktion. Und es ist wirklich so, das klingt jetzt zwar ein bisschen heftig, aber es ist so, Montag in der Früh wird alles durchverkostet, was in dieser Woche abgefüllt werden muss oder sollte. Und wir haben es die Woche gerade gehabt. Wenn ein Bier nicht gut ist, geht es in Gulli. Da sind wir relativ konsequent. Das passiert jetzt Gott sei Dank relativ wenig in der größeren Produktion, wo wir eben von einem hellen reden, von einem Padawan reden, vom Molkebier jetzt nicht so, aber vom Sunseital zum Beispiel, das ist so eigentlich eines der größten momentan, was wir machen, neben Padawan. Und aber eben bei den experimentellen Sachen, das war jetzt die Woche eben so eins, da muss man halt noch auch sagen, okay, das ist jetzt so, für das wollen wir nicht, das sind nicht wir, wir können nicht das Bier nach außen bringen und dann sagt jemand, okay, das ist Birol, naja, das wollen wir nicht, da haben wir einfach einen hohen Qualitätsanspruch und dann sind wir halt einfach auch so für, dass wir sagen, so, ja, Ventil auf und ab in Gulle damit. Das nutzt halt noch nichts.
Aber ich glaube, die Tränen, die der Kaufmann Christoph da hat, werden dadurch wett, dass man halt doch den Qualitätsstandard halten kann, den ausbauen kann und damit auch ein ordentliches, vernünftiges Preisgefüge am Produkt erhalten kann.
Genau. Es ist einfach so, wo wir haben einfach einen Hektoliter, im Brauereiwesen reden wir immer vom Hektoliterpreis. Wir haben einen Hektoliterpreis, der ist Gott sei Dank fast doppelt so hoch wie bei einer klassischen, traditionellen Brauerei. Braucht man aber, weil wir einfach eben viel mit dem Rohstoff Hopfen arbeiten. Jetzt haben wir immer von IPAs geredet, IPAs, aber jetzt reden wir mal vom Hopfen, weil das ist eigentlich das Gewürz, sag ich jetzt mal, von den Biere. Sei es beim hellen, beim Weißbier, aber das Wichtigste ist natürlich bei einem Pale Ale, bei einem IPA, weil die einfach einen ungefähr 10-fachen Hopfeneinsatz haben, wie ein helles. Und da kauft man nur beste Qualitäten. Da muss jetzt auch, also da gehen wir auch mehr und mehr auf nur direkt zu den Bauern hin, wo wir einkaufen können. Einfach weil wir auf die Föhr sein können, also speziell jetzt das größte Anbaugebiet bei uns ist die Holledau, nördlich von München. Das zweite, wo wir einkaufen, ist das Müllviertel. Das dritte ist Dettnang am Bodensee. Und da haben wir mittlerweile überall unser Netzwerk aufgebaut, wo wir halt wissen, okay, wenn Ernte ist im Herbst, wir fahren aus, wir schauen uns die Föhr an und können halt dementsprechend einfach Hopfen kaufen, wo wir wissen, das ist ja top-notch.
Das ist jetzt spannend, weil mein nächster Themenkreis ist so, wozu braucht es so kleine Brauereien, wie es Birol ist, oder regionale oder auch national agierende Brauereien außerhalb dieser großen Konzernstrukturen, die ja meistens sehr international geprägt sind, oft niederländisch auch geprägt sind. Das ist jetzt, glaube ich, ein ganz großes Geheimnis. Warum braucht es das vorher? Wie schafft man das als kleiner Kunde bei den Landwirten, doch diese Top-Qualität zu bekommen?
Weil man vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr zahlen auch wie die ganz Großen, weil wir einfach natürlich den Hebel auf der anderen Seite auch nicht haben. Und weil es ist schon, das ganze Thema Bier ist einfach, wie sage ich denn, es ist eine große Familie, klingt jetzt kitschig, aber es ist schon, es steckt eigentlich viel Leute mit Herzblut dahinter. Es ist einfach, es ist etwas, es ist, viele Leute haben sehr viel Passion in dem Ganzen drinnen und das fängt beim Hopfenbauern an und hört beim Konsumenten natürlich auf. Und da gibt's einfach mittlerweile Hopfenbauern, die irgendwann auch gesagt haben, weil das ist, die haben ja genau das gleiche Problem wie mir. Das ist größer und größer und größer geworden. Irgendwann hat es noch drei große Hopfen-Trading-Firmen, mir fällt das deutsche Wort jetzt gerade nicht, geben. Und dementsprechend, die haben halt die Hand drüber gehabt, wer wann seine Hopfen in die Pelletieranlage bringen darf. Jetzt kurz zum Vorstellen, die Holledau, das größte Kert, zählt als größtes Hopfenbaugebiet der Welt und teilt sie den Rang mit USA, mit dem Yakima Valley, Westküsten. Und im Vergleich, in die USA haben es 15 Landwirte, die dieses Gebiet betreiben. In der Holledau haben es um 2.500 Landwirte. Oder zwischen 2 und 2.500 ist momentan, glaube ich, die Zahl. Mhm. Darf man es nicht ganz festnageln, aber irre viel mehr. Und da ist es halt so, der Hopfenbauer quasi hat seine Förder, der hat seinen Traktor zum Ernten und der hat seine Trocknungsanlage. Und dann habe ich letztendlich vor den Bauern einen getrockneten Großsack mit Hopfen drinnen. Den kann jetzt der Brauer relativ wenig auffangen, weil der Großteil arbeitet mit Pellets. Das heißt, diese Dolden, diese getrocknete Dolde wird einfach über Hammermühle klargemahlen und pelletiert, ist praktischer und ist halt viel besser lagerfähig. Jetzt gibt's aber in der Holledau meines Wissens ein oder maximal vielleicht zwei Pelletierwerke. Die kennen natürlich die Großen. Und ja, dementsprechend kontrollieren die halt einfach diesen Markt. Und da ist halt das Gleiche. Da gibt es halt auch ein kleines Rebellentum, wo die sich jetzt mittlerweile selber pelletieren lang gekauft haben und das selber pelletieren und da einfach immer mit Fokus aufs Aroma vom Hopfen gehen und nicht mit maximalster Ausbeute an Bitterstoff. Weil das ist der Grund, der Haupt, also eine weitere Komponente, wichtige Komponente im Hopfen ist ja nicht nur das Aroma, sondern der Bitterstoff. Und wir haben einfach bei uns über die Braulandschaft, die wir gehabt haben oder immer noch haben, geht es immer nur um, wie viel Alphasäure bringt diesen Bitterstoff, bringe ich pro Hektar rüber. Und ja, natürlich habe ich jetzt im Gegenzug noch irgendwo einen kleinen Bauern, der sagt, nein, er will Aromaerträge und er will bestes Aroma haben. Und da matchen wir uns halt noch ganz gut.
Jetzt klingt dieses gallische Dorfdenken sehr romantisch. Aber man macht ja ganz wenig Sachen aus einem romantischen Nutzen, sondern weil man was auch damit erreichen will. Warum braucht es denn Brauereien wie euch oder andere tolle regionale Brauereien, die ja zum Teil wieder neu aufgespart haben? Ich glaube, in Osttirol, glaube ich, ist jetzt ein Kollege, der auch aufgespart hat. Warum braucht es denn solche Unternehmen, deiner Meinung nach?
Ja, weil wir schon ein bisschen Vielfalt brauchen auf dem Markt. Das ist einfach etwas, wir brauchen ein bisschen eine Buntheit. Wir sind ja irgendwann nur noch Roboter und trinken ein einziges Produkt von einem großen Hersteller und auf das läuft es gerade aus. Ich meine, es ist, wahrscheinlich werden viele diese Kampagne gesehen haben, von den Privatbrauereien, wo wir auch Teil davon sind, das ist wirklich, und es ist ein Fakt, 2 von 3 Bieren in Österreich, die getrunken werden, kämen aus einem holländischen Großkonzern, dessen Namen ich jetzt nicht nenne. Und das, wo gehen wir da hin? Wir sind Individuen, jeder will individuell sein und druckt sie individuell aus und ja, der muss beim Bier schon anfangen. Und es ist halt, und es geht auch viel verloren. Es ist ja zum Teil auch, sage ich mal, sowas wie Innovation. Weil wenn ich irgendwann nur noch ein Massenprodukt habe, was immer gleich schmeckt, dann, ja, es ist halt ein Rauschmittel, okay. Und natürlich auch Kulturgut und so weiter passt, aber, irgendwo ist noch mehr und das würde halt alles verloren gehen, wenn es jetzt keine kleinen Brauereien gibt, die von bis machen, also die sehr traditionell sind, die vielleicht so wie wir ein bisschen einen anderen Ansatz haben in dem Ganzen, aber es wird halt einfach langweilig.
Wie kann man, wenn man jetzt doch, so wie ihr mit einem kleinen, effektiven, tollen Team arbeitet, aber Innovationen in sehr vielen Bereichen habt, wie geht's ihr mit dem Trend alkoholfreies Bier um?
das nächste Jahr ist Krimp.
Haben wir einen Zeithorizont?
Ja, 2 Wochen, 5 Monate. Also wir sind sehr, sehr tief drin gerade in dem Thema. Es ist einfach auch etwas, wo wir uns entwickelt haben, sage ich jetzt einmal. Vor 5 Jahren, weiß ich noch, haben wir Brauereiführungen gehabt, wo wir gesagt haben, wo gleich gefragt haben, habt ihr alkoholfreies Bier? Nein, meine Antwort war immer, nein, wir sind eine Brauerei. Mittlerweile hat sich da einfach auch sehr, sehr viel du im Rohstoffbereich speziell. Und wir sind mittlerweile in der Lage, alkoholfreie Biere zu machen, die wir genau gleich machen wie jedes andere Bier auch. Das heißt, wir haben keine hochtechnologischen Anlagen, wo wir im Nachhinein mit relativ viel Energie und Alkohol entziehen müssen, sondern wir lassen ihn einfach nie entstehen. Wir haben unsere 4 Rohstoffe, wir haben das Hopfen, wir haben einen Hopfen, wir haben das Malz, wir haben das Wasser und dann diese Hefe. Und diese Hefen haben es im Prinzip, deswegen ist das, es wäre nicht einmal neu, aber man ist halt einfach, man hat irgendwann im Weinbereich Hefen entdeckt, die nicht imstande sind, Malzzucker zu verkehren. Das heißt, wir geben diese Hefen auf eine relativ niedrige Stammwürze von Bier und durch das entsteht einfach nie mehr als 0,5% Alkohol. Und durch das ist für uns mittlerweile sehr spannend geworden, weil es mir einfach, weil wir es technisch können und weil es eigentlich, wenn man es jetzt rein nüchtern betrachtet und technisch betrachtet, das Produkt sieht, es ist eigentlich das Getränk der Zukunft, weil wir haben was Pflanzenbasiertes mit Rohstoffen, die alle in der Region wachsen, über ein Brauverfahren, das relativ, kommt natürlich immer auf die Brauerei drauf, aber relativ energiesparsam gemacht werden kann, unser Ziel bei uns ist, es ist isotonisch. Ich habe sekundäre Pflanzenstoffe drin, also ich habe relativ viel gesunde Sachen drin, die im normalen Bier zwar habe, aber da ist natürlich der Alkohol, was irgendwann mit der Menge vielleicht ein bisschen die gesunden Sachen wieder ausgleicht. Und sehen durch das da schon sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Und nicht nur wir, sondern es ist ja mittlerweile bekannt, dass das viel Potenzial hat. Und es ist am Wachsen. Das sind einfach die Zahlen. Das Einzige, was in Österreich im Biermarkt wächst, ist alkoholfrei momentan. Und ja, haben natürlich nicht dieses Forschungsgeld, das große Brauereien haben, aber wir haben den Vorteil, wir sind klein und schnell und flink und können da oft einfach Sachen ergreifen und relativ zügig umsetzen.
Das heißt, nachdem wir uns ja jetzt mitten im Jahr 2025 befinden, ich kann mich darauf einstellen, dass zum Jahreswechsel bei meiner Skitour ich nachher ein Birol alkoholfreies Bier bekomme.
Genau. Und es wird sogar... Also wir machen nicht nur eins, so wie wir heute sind, sondern wir werden sicher, also der Start ist eins, ja, aber wir bauen jetzt eine ganze Serie auf dem Ganzen, also wir wollen 2 bis 3 alkoholfreie Biere haben, auch da wieder, um für jeden Geschmack was zu finden. Und das erste ist auf jeden Fall sehr, sehr, ich sage jetzt mal so, sehr für die Sportler.
Gut, bei meiner Skitourenqualität brauche ich wahrscheinlich nachher 3 und ich kann es durchtesten auf einmal. In der Größe, wie ihr agiert und in der Breite, und man sieht es ja an deiner Kopfbedeckung heute, oder ich sehe das, ihr habt euch schon sehr viel Gedanken um die Marke gemacht, dass ihr in 10, 12 Jahren so ein Standing habt, dass ihr nicht nur hier in der Umgebung von Schwoich, weil ihr sitzt ja in Kufstein, einen Namen habt, sondern dass ihr, wenn ich durch meine zweite Heimat Eisenstadt spaziere, bei einer Bierbar vorbeigehe und es holen sich Leute, im Sackerl to go 4 Flaschen von eurem Bier und das war definitiv teurer als jedes Bier, das ich je in einem Lokal so getrunken habe, dann hat man ja sehr vieles sehr richtig gemacht. Euer Bezug zu Marke und Vertrieb, können wir da noch kurz einsteigen?
Sehr gern, sehr gern. Was ist unser Bezug? Wir haben den riesen Vorteil, es gibt ja sehr viele Brauereien. Wir sind eine der wenigen, die nicht 500 Jahre alt ist. Das heißt, wir können Sachen einfach anders denken. Wir können da ein bisschen ausbrechen und ich glaube, das braucht es auch ein bisschen. Ich glaube, am Markt braucht es einfach einmal eine Brauerei, die nicht wieder das x-te Mal nach x Jahren Tradition machen wir jetzt das und dann uns einen Adler drauf oder wie auch immer, passt ja alles, ist alles richtig und wichtig, aber wir sind halt einfach ein bisschen anders. Und das ist natürlich sicher um das ein Punkt, um das sie diese ganze Marke bei uns drehen soll auch, wenn wir das wollen wir so. Weil wir da einfach herzagen wollen, okay, Bier-Crew einfach ein bisschen, Crew einen jungen Touch haben, Crew einen modernen Touch haben. Und wir wollen eigentlich Bier zu Leuten bringen, denen Bier oft zu eingestaubt ist. Das ist ein bisschen der Punkt. Ich meine, wir haben jetzt da die Dosen, das kann jetzt leider nicht jeder sehen. Das ist unser Haumtaucher. Wir arbeiten mit lokalen Künstlern zusammen. Das ist zum Beispiel kommt jetzt von der Ökmelli aus Kufstein. Die hat das für uns gezeichnet, illustriert. Wir bringen das auf Dose. Und sagen einfach her, okay, die Region hat nur, also auf der einen Seite haben wir Bier, okay, aber wir haben auch Künstler, wir haben junge, talentierte Leute, die coole Sachen machen. Und das ist halt zumindest das bisschen, was wir nach außen geben wollen. Das gehört aber alles eben zu unserer Markenbotschaft, wenn man das so will. Also wir haben jetzt keine große Marketingagentur im Hintergrund oder sonst irgendwas. Der Großteil ist meine Frau, die Lisa, die macht das einfach saugut, die kommt aus der ganzen Kommunikationsbranche und so weiter und geht halt da voll auf, weil wir sind so, also wir probieren nichts künstlich aufzubauen, sondern wir probieren uns einfach authentisch herzuzeigen und herzuzeigen, wie wir sind, das nach außen zu leben. Natürlich ein wichtiger Punkt bei uns ist in dem Fall Social Media, um die Marke zu präsentieren. Und ja, mehr ist es nicht.
Ich habe selten so eingedampft in ein paar Sätzen so viel Marke erlebt. Man kann nur bestätigen, es ist außergewöhnlich, es fällt auf, man merkt es. Ich würde jetzt trotzdem den zweiten Teil meiner Frage nochmal präzisieren, dass jetzt Betriebe, die, ihr sagt, ihr habt so eine hohe Exportquote, jetzt, das Burgenland ist zwar nicht Export, aber fast ja, für den Tiroler. Ja. Wie seid ihr den Vertrieb aufgestellt? Wie habt ihr euch das organisiert? Weil man muss euch ja trotzdem finden, ihr müsst das
Na, logisch, bedienen. Logisch.
Das ist ja dann doch wieder Handarbeit.
Es ist Handarbeit, es ist auch klassisches Durchklinkernputzen, sage ich jetzt einmal. Was dazugehört, aber wir haben halt irgendwie auch immer ein bisschen Glück gehabt, gehört auch immer dazu, und haben einfach, ich glaube, durch unsere Spezialisierung in Österreich gleich einmal das geschafft, weil wir einfach einer der Ersten waren, wir sind jetzt sicher nicht der Erste gewesen, wir sind auch die Einzigen, die sowas machen, aber weil wir zu der ersten Welle dazugehört haben, den Vorteil gehabt, das war damals einfach ein Zeitpunkt, wo viel speziell im urbanen Raum so Sachen gesucht haben und dann auch oft auf uns zugekommen sind. Also das ist funktioniert Gott sei Dank nach wie vor. Wir haben jetzt den klassischen Außendienstler, der draußen ist und um und umfährt. Das macht ein bisschen jeder von uns, jeder repräsentiert draußen. Ich bewege mich momentan relativ viel in Innsbruck. Und wir haben dann nur einen Sander bei uns sitzen, der kümmert sich nur eigentlich um im Inhouse um die ganzen Kunden. Und ja, es ist viel auf der Straße sein, viel unterwegs sein, viel präsentieren. Für jede Möglichkeit, die man hat, zum Präsentieren nutzen und einfach nach draußen gehen und das herzeigen und nachher mal zum Nein. Also Eisenstadt ist ein bisschen ein Sonderfall wahrscheinlich sogar, weil das ist mittlerweile ein Geschäftspartner von uns, der Clemens. Mit dem haben wir eine Vertriebsfirma gegründet, wo wir neben Bier auch noch ausgewählte Weine aus Österreich und Spiritosen mitvertreiben. Wir nutzen einmal sein Lager in Wien, der Lager in Wien und unser Lager in Schwalch, um eben so als sehr kleine Firma sehr gut selektionierte Auswahl an Getränke an die Gastronomie speziell zu bringen, die heute sich keiner hat.
Das ist spannend und für unsere Zuhörer, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich habe es nur dort mit Freude festgestellt und es macht ja ein bisschen Spaß, wenn man sagen kann, man kommt 10 Kilometer von der Brauerei her und streut dabei ein bisschen. Wir kommen schon zum Ende oder Richtung Ende unseres Gesprächs. Jetzt muss ich natürlich schon eine zwickige Frage ausstellen. Wir haben uns vor nicht allzu langen Jahren einmal unterhalten. Da hast du gesagt, es wird ein Helles kommen und das wird es garantiert nur in der Dose geben.
Ja, Schönheit sterben ist schwierig. Oder tut man nicht. Nein, wir haben, also warum machen wir Dosen? Danke für die Einleitung, weil muss man, glaube ich, auch ein bisschen erzählen auch, und wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, dann mache ich das. Wir sind als Brauerei ein sehr kleiner Betrieb und haben die Möglichkeit bei uns gehabt, wo wir auch eingebaut haben und gesagt, okay, uns bleibt nichts anderes über, wie Einweg abzufüllen. Das heißt, entweder Einwegglas oder Einwegdose. Und Einwegdose hat laut unseren oder in unserer Welt und auch in unserer Anschauung und auch in recht neutraler betrachteter Sicht sehr viele Vorteile. Ich habe ein geringes Packmaß, ich habe sehr, sehr wenig Gewicht, ich tue mir aber leicht in der Brauerei das zu erklären, weil da habe ich so ganze Paletten vor mir zum Herzeigen, aber ich habe Aluminium, okay, ist jetzt sicher nicht der beste Rohstoff im Primärabbau, aber ich habe den Vorteil, Aluminium ist sehr einfach zu recyceln, ich brauche ein Zehntel der Energie im Vergleich zu Glas und ich habe keinen Materialverlust mehr. Aber der wichtigste Punkt, warum wir gesagt haben, okay, wenn wir uns auf einen Weg entscheiden, Glas oder Dose, wird die Dose, weil die Dose ist komplett licht- und luftgeschützt. Sprich, die Qualität, was wir haben wollen, die Qualität, wie wir es aus dem Tank raus erkennen, oder wie es auch vielleicht die Kunden an der Bar vom Fassel kennen, haben wir nur in der Dose. Geht in der Flasche nicht. Und dann auch wiederum speziell bei sehr hopfigen Biere, wie einem IPA, wie einem Pale Ale, weil das sind einfach die sensibelsten Biere, wenn es um Sauerstoff geht. Ja, das ist der Grund, warum wir in Schwoich Dosen füllen. Jetzt hat es aber auch gegeben, wir machen es helle in der Dose, wir machen auch es helle mittlerweile in der richtigen Mehrwegflasche. Wir kooperieren generell sehr gern mit anderen und wir brauen jetzt mittlerweile seit 3 Jahren mit der Huber-Brauerei aus St. Johann das Kaiserbier. Das ist nicht das Kaiserbier von einem holländischen Konzern, sondern das Kaiser. Und durch das hat sich einfach eine sehr gute Partnerschaft entwickelt mit Huber. Und dann haben wir die Möglichkeit gesehen, okay, das wäre wirklich was. Wir brauen das Bier in Schwoich. Wir fahren das Bier nach St. Johann, das ist 30 Kilometer. Und der Huber hat einfach einen Mehrweg-Anlag. Und dann ist das für uns wirklich sinnvoll. Weil die andere Option wäre, wenn wir Mehrweg oder Glas wollen, wir füllen es selber an, kaufen Mehrwegflaschen, müssen nachher schauen, wie werden wir die wieder los. Und so haben wir jetzt einfach eine Möglichkeit gefunden, das zu machen. Und deswegen habe ich es ja anfangs schon erwähnt, das Helle entwickelt sich gerade so, weil das eher in der Flasche bleibt, also wenn die Dosen mehrer wird. Das Helle bleibt sehr, sehr regional, weil ein Mehrwegsystem macht nur Sinn, wenn ich es regional vertreibe. Es bringt mir nichts, das Bier nach Eisenstadt zu schicken und dann die leere Flasche und die leere Kisten wieder zurückzuschicken. Da macht die Dosen auch schon wieder viel mehrer Sinn. Aber eben, weil einfach, wenn man gesagt haben, das Helle, es bringt auch nichts, nach Salzburg ein Helles zu verkaufen. Da ist ein Trummer, da ist ein Stiegel und so weiter. Bei uns in die Ruhe sehen wir dann ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir gesagt, passt, tun wir das. Und natürlich, wir haben eine Biertrinkkultur bei uns. Und das ist eine Flaschentrinkkultur. Und mit immer nur querstellen geht auch nicht.
Gut. Das war ja meine Diskussion, wo wir nicht ganz einer Meinung waren.
Ich weiß.
Aber 50-50, wir haben die Hälfte in der Dose, die Hälfte sowieso jeder hat gewonnen. Noch eine Frage, die den Biertrinker oder die Biertrinkerin interessiert, die uns zuhört. Die Flaschenfarbe. Ein Satz dazu, warum muss der dunkelbraune sein? Weil das wissen viele nicht. Mal ganz kurz nur erklärt, warum das denn gut ist.
Also die braune Flasche am besten war natürlich eine komplette schwarze Flasche, wo gar nichts durchgeht, aber die braune Flasche lässt am wenigsten nur Verstrahlung durch. Das heißt, das Bier kriegt keinen Lichtgeschmack. Man kennt das vielleicht von einer grünen Flasche. Wieder mal von einem holländischen Konzern. Wenn man das auftut und wer schon mal an einer Hanfpflanze gerochen hat, kann sich da sicher irgendwo einfühlen, gibt es gewisse Ähnlichkeiten. Das ist der sogenannte Lichtgeschmack beim Bier. Und das ist eigentlich, Fehler ist nicht, aber das ist einfach, das Bier ist nicht mehr so, wie es eigentlich einmal aus der Brauerei rausgekommen ist. Da ist die braune Flasche die beste. Schlimmste ist Weißglas, dann kommt Grün und das Beste ist Braun.
Diese Frage habe nämlich ich schon dreimal gehört und ich habe mich über deine Antwort damals gefragt. Zum Schluss darf ich da 3 Fragen stellen. Wir nennen es die Gretchenfrage, die immer am Ende bei mir kommt.
Oh je.
Ganz schnell antworten einfach. Planung akribisch oder Entscheidung aus dem Bauch?
Aus dem Bauch.
Gespräch mit einem jungen Brauer oder einem traditionsreichen Betrieb?
Traditionsreichen Betrieb.
Voller Kalender, To-Do erledigen oder bewusste Pause?
Bewusste Pause.
Christoph, ich danke dir für deine Zeit. Ich glaube, das war... Also für mich war es hochspannend und meistens interessiert es dann auch die Leute, die uns zuhören. Für mich ist es faszinierend. Ich kenne die Stöffelbräu ja schon als Stöffelbräu, als Gasthausbrauerei, als Gasthaus. Ich kenne dann die Transformation zum Taproom. Ich kenne jetzt auch die Transformation zum Biergarten hin und die Transformation von euch, wo ich gemeint habe, die brauen jetzt Ananasbier.
Nicht Mangobier.
Nein, bei mir war es das Ananas, was ich gemeint habe. Das gelernt zu haben, ich glaube, Betriebe wie deiner können zeigen, dass man in dieser großstrukturierten Gegend, wenn man ein Eck findet, einen Platz findet, einfach auch Platz hat, weil man innovativ ist und was macht, was halt nicht jeder macht und was halt der heute viel gescholtene Konzern am nördlichen Rand unseres Festlandkontinents nicht kann. Deswegen sage ich danke für deine Zeit, wünsche dir viel Glück. Ich habe natürlich irrsinniges Glück, das habt ihr gesehen, ich habe ein wunderbares Helles vor mir stehen. Damit hat er mir einen großen Gefallen dran, dass das in der Flasche gibt. Christoph, danke für deine Zeit.
Ich sage danke, Thomas. Schön war's.
Fan. Wenn ihr Fragen habt an den Christoph, könnt ihr es gerne bei uns dann in die Kommentare im Social Media einschreiben. Ihr findet uns auf allen Kanälen, auch auf LinkedIn natürlich, unter O&K Kommunikation. Und ich hoffe, dass ich euch bald wieder bei einer neuen Folge empfangen darf. Christoph, jetzt werden wir noch ein kleines Bier trinken.
Können wir noch trinken? Dankeschön.
Danke.
Das war Weitblick, der O&K Podcast für Wirtschaft und Wandel mit Thomas Oberhuber. Ihr wollt mit einem eigenen Podcast durchstarten? Egal ob CEO-Talk, Recruiting-Format oder emotionales Storytelling, die O&K-Kommunikation aus Kufstein macht euch hörbar.